Willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag da direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist Roger Nordmann, SP-Nationalrat aus der Watt, auch schon zum zweiten Mal. Willkommen bei mir, und ich habe einen, es gibt in der Galerie deshalb immer Wein aus der Watt, weil die Watt einer der wichtigsten Weinkantone der Schweiz ist, ein Ivorn, den wir uns genehmigen. Die Session ist vorbei, aber die Arbeit geht weiter. Es sind Kommissionssitzungen den ganzen Tag noch bis irgendwie Anfang Juli. Darum sind Sie hier. Danke vielmals für das Kommen.
Guten Tag, Herr Fäusi, und Santé.
Santé. Ja, wir reden zuerst über das Stromgesetz. Was jetzt passiert nach diesem deutlichen Ja, 69% Ja. Und dann reden wir noch über ein bisschen die Unterschiede Romandie, Deutschschweiz, die sich besonders bei der Prämienentlastungsinitiative gezeigt haben. Jetzt eben, Stromgesetz ist Ihr großes Thema auch. Was passiert jetzt genau? Was kann man jetzt machen nach diesem Jahr? Was wird geschehen?
Wenn ich nur ein Wort habe, umsetzen.
Gut. Und was setzt man um?
Nein, alles, was da vorgesehen ist, sicher ein starker Solarzubau, sicher die Windplanung und dann die Windumsetzung, relativ schnell, weil man braucht diesen Winterstrom. Ein Wind produziert im Winter etwa doppelt so viel wie im Sommer, also im halbjahrmäßig betrachtet. Und man muss unbedingt diese 16 Wasserkraftwerke bauen. Sie sind jetzt im nationalen Interesse, das Volk hat zugestimmt, es wurde so beschlossen, und es ist mir wirklich ein großes Anliegen da. Und ich, dort würde ich sagen, an beiden Lager, jetzt einen Schritt zurück. Die Wasserkraft soll aufhören, ständig neue Projekte vorzuschlagen, in diesem Bereich Stauseen. Und die Umweltverbände und insbesondere die Kleinen sollen aufhören, maßlos zu regulieren. Mhm. Weil alles, was wir da nicht an Wasserkraft haben, an Reserve haben, brauchen wir als fossile Reserve aufzubauen und vielleicht auch noch zu brauchen, was CO2-Emissionen verursacht. So, ich finde, diese Umsetzung ist wirklich zentral. Es ist jetzt eine beschlossene Sache. Es gab ein Referendum aus der Sicht Umwelt und eine Kampagne aus der Sicht Atom. Beide sind gescheitert. Und das Ergebnis ist
Atom, aus der Sicht der SVP.
Die Motivation von Magdalena Marturo-Blocher, den Parteitag zu kippen, war wirklich, es braucht Atomkraft, wir wollen Atomkraft, es reicht nirgends mit den erneuerbaren Energien. Das war ihre Motivation. Mm. Und damit ist sie gescheitert. Ich will nicht sagen, dass wir über Atom gesprochen haben, aber das war ihre Strategie, war das Gesetz zu kippen und nachher mit Atom zu kommen. Und jetzt ist die Legitimation noch viel höher als vor 8 Jahren, als bei der Energiestrategie. Eigentlich ist es wirklich eine... Es ist eine Bestätigung, eine Verstärkung des eingeschlagenen Wegs. Mhm. Und ich finde, man soll es umsetzen. Es gibt sehr viele diverse Aspekte in diesem Gesetz. Und jetzt gilt es zuzubauen.
Und wird das geschehen? Also werden die beiden Seiten das mitmachen? Ich meine, es wird immer noch gegen jedes Projekt eine Beschwerde erhoben. Auch Sie haben nicht erwähnt die alpinen Solaranlagen. Gerade letzte Woche ist ein Projekt im Berner Oberland gescheitert. Ein größeres wird bekämpft in der Morgeten und so weiter. Wir kommen nicht weiter.
Ja, und ich finde, die Projekte werden mit längeren Rekursverfahren nicht besser. Ich glaube, ich hatte das bei Ihnen schon das letzte Mal gesagt. Nein, es ist klar, wir brauchen auch, das kommt noch, eine Schaffung der Verfahren. Vor allem, dass die Planung und die Raumplanung und die Baubewilligung gebündelt sind. Weil ich meine, es hat keinen Sinn, zweimal das ganze Verfahren zu machen. Das führt zu absurden Situationen wie in meinem Kanton in Sainte-Croix, wo es 23 Jahre gedauert hat, bis man gebaut hat.
Da ging es um Windkraftwerk, oder?
Ja, und 2 Jahre Bauzeit. Mhm. Aber die Anlagen, die man jetzt gebaut hat, man noch knapp erhalten, damit doch im früheren Format passen. Und heute hätte man für den gleichen Preis wesentlich effizientere Anlagen bauen können. Und das macht eigentlich Sinn. Also hier muss man wirklich beschleunigen. Und ob es passiert, also ob auf diese Rekurse verzichtet wird und ob auf zusätzliche Projekte verzichtet wird, es ist mir nicht ganz klar, aber ich mache großen Druck da in diese Richtung. Und es ist auch das Interesse von Bundesrat Rösti. Ich glaube, es ist auch das, was er anstrebt, dass man wirklich das, was man beschlossen hat, umsetzt eigentlich.
Mhm. Gehen wir noch in die Details. Ich meine, bei Solarenergie ist es so, dass der Ausbau auf den Häusern im Mittelland sowieso beeindruckend ist. Mhm. Also ich glaube, da wird 1 Terawattstunde installierte Leistungen pro Jahr.
Es wird 1,5 Gigawatt installiert als Leistung und das produziert 1,5 Terawattstunden.
Ich habe schon wieder einmal Leistung und Produktion verwechselt. Genau. Das passiert immer wieder, aber dafür habe ich Leute wie Sie. Gut, aber das passiert sowieso, oder? Ja. Und jetzt kommen da die Grünen und sagen, eine Solarinitiative, auf jedes Dach muss eine Solaranlage kommen.
Ich bin nicht ein absoluter Fan dieser Initiative. Eigentlich finde ich auch, dass auf jedem Dach eine Anlage kommen soll. Aber ich finde, ökonomische Anreize und Common Sense reichen eigentlich. Vielleicht später braucht es eine Pflicht, aber ich finde, beim aktuellen Zubaurhythmus ist es eigentlich positiv. Aber vielleicht macht man daraus einen Gegenvorschlag für weitere Vereinfachungen. Ganz wichtig, wir haben zwei super Vereinfachungen beschlossen. Auf banale Fassaden, die unschön sind und keinen ästhetischen Wert haben, darf man senkrechte Photovoltaik bringen und ist besonders stark im Winter, am Abend und am Morgen.
Also dort, wo weil sie senkrecht ist, oder?
Genau. Und weil im Winter die Sonne einen tieferen Winkel hat. Und das andere, und das kann man nur mit einem Meldeverfahren machen. Es braucht keine Baubewilligung.
Okay.
Und die weitere Vereinfachung, die ganz wichtig ist, auf Parkplätze braucht es nur eine Baubewilligung und nicht mehr eine Zonenänderung. Und das heißt, die Gemeinden können einfach ihre öffentlichen Parkplätze abdecken und das macht wirklich Sinn, umso mehr, als man am gleichen Ort auch die Ladeinfrastruktur für Auto bauen kann, im gleichen Atemzug. Also das sind zwei ganz wesentliche Verfahrensvereinfachungen. Und mir sind solche Vereinfachungen, damit effektiv gebaut wird, fast wichtiger als Pflichten, die dann vor Gerichten angefochten werden und am Ende, wo die Hälfte des Umsatzes an Anwaltskanzlei geht, statt in die Solarbranche, um zuzubauen.
Genau. Jetzt die alpinen Solaranlagen. Lange war das hier ein richtiger, schon fast ein Hype oder so. Aber ich habe es vorangetönt, da bleibt jetzt nicht viel übrig. Das war immer die Idee, diese werden dann im Winter Strom liefern. Das ist aber ein bisschen gestorben.
Ich finde, in der Vorstellung, dass es riesigen Parks gibt, ist es nicht sehr realistisch.
Ovalle oder so.
Genau. Es gibt aber schöne Projekte, die vorwärts machen. Es haben von den 32, wo Entscheid getroffen worden ist, haben fast 3/4 bisher überlebt. Aber tendenziell eher kleinere Projekte. Und wir haben eine Untergrenze. Und diese Untergrenze ist vielleicht zu hoch, weil auch noch kleinere Projekte, die zum Beispiel nahe an Bergbahnen sind, die machen Sinn, weil dort gibt es schon die Verkabelung mit Starkstrom, es gibt schon die Zuwegungen und es gibt vor Ort einen Verbrauch. Im Winter kann man nämlich direkt in den Bergbahnen diesen Strom nutzen. Ich glaube, das Konzept vom Alpin Solar wird in Richtung von mehr kleineren Anlagen und bei kleineren Anlagen kann man auch sie sehr gut zum Beispiel in Mulden oder so bauen, dass die Sichtbarkeit besser wird. Aber dort braucht es noch technologischen Fortschritt, damit sie gut gegen den Schnee widerstehen, das heißt eher senkrecht, und damit auch sie die Funktion der Lawinenverbauung haben können. Nicht auf bestehenden Lawinenverbauungen hängen, sondern Strukturen, die selber unter Umständen die Lawinensicherheit gewährleisten. Aber dort kann man noch technische Fortschritte machen. Man ist noch nicht am Ende der Entwicklung. Aber was man sagen muss, ist, genau, wenn Sie Skifahren gehen, kriegen Sie eher einen Sonnenbrand in der Höhe, als wenn Sie im Winter einen Kaffee auf die im Bundesplatz trinken.
Genau.
Und das ist schon, weil die Sonne oben viel stärker ist.
Ja, gut. Jetzt beim Wind, das ist ja das, was am meisten umstritten war. Ja. Und wir haben auch ausgewertet beim Nebelspalter, dass die Gemeinden, bei denen ein Windprojekt besteht, die haben entweder sehr viel deutlicher Nein gesagt oder sogar abgelehnt. 89 Gemeinden haben abgelehnt. Und werden da Projekte gebaut werden?
Ja, die erste Welle wird jetzt kommen, weil sie sind am Ende, sie sind eigentlich am Bundesgericht und mit dem rechtskräftigen Windexpress, ein normales Gesetz, nicht eine nicht Notrecht.
Genau, nur der Name ist ein bisschen schnell.
Genau, hat man beschlossen, dass wenn man eine gültige Zonenordnung hat, gibt es nur einen Rekurs gegen die Baubewilligung, außer gibt es eine grundsätzliche Frage, die zu klären ist. Und das wird eine erste Welle beschleunigen von ein paar hundert Anlagen gesamthaft in der Schweiz.
Ein paar hundert?
Ja, vielleicht 100 bis 200 werden von diesem Verfahren produzieren. Und Doch, man merkt auch, die Auswirkung ist nicht so groß, sind sie nicht so lärmig und so. Man muss sie sorgfältig planen, aber es macht schon Sinn, weil es ist Winterstrom und jede Kilowattstunde, die wirklich im Winter produziert ist, muss man nicht zwischenspeichern. Die hilft uns, die Stauseen zu schönen. Mhm. Also, und es ist Energie, die gratis in die Schweiz kommt, wie Sonne, wie Wasser. Und das ist schon sehr wertvoll. Wenn Sie Uran oder Kohle oder Gas brauchen, müssen Sie zuerst diese Energie einkaufen aus dem Ausland und dann in der Schweiz verwerten.
Mhm. Aber wird es dann, also die Zusicherung von Albert Rösti ist ja, dass jede Gemeinde immer noch das Sagen hat, oder? Dass man keine Anlagen baut gegen den Willen einer Gemeindeabstimmung.
Außer in den Fällen, wo die Kantone selber beschlossen haben, das auf kantonale Stufe zu heben, wie in Neuchâtel.
Ja, genau. Aber so eine wie Entmachtung der Gemeinden hat er eigentlich versprochen. Ja, es gibt zwar so einen Paragraphen, aber er hat eigentlich gesagt, ich werde das nicht anwenden.
Nein, ich glaube, was...
Ist das nicht nötig dann plötzlich? Das ist ja die Angst in diesen Gemeinden. Plötzlich kommt dann trotzdem Bern und sagt, ja, also wir müssen jetzt bauen.
Also es ist, der Beschluss ist klar, es bleibt in der Autonomie der Kantone und die Kantone haben alle beschlossen, außer Neuchâtel und teilweise Watt für grenzüberschreitende Park, dass es einen Gemeindenzonenplan. Also das bleibt als Kompetenz der Gemeinde. Und ich glaube, man lernt auch dazu, man sieht, welche Anlagen geeignet sind, welche nicht geeignet, dass man die notwendige Distanz hat. Es gibt auch einen ökonomischen Aspekt, es kann de facto ein Windzins für die Gemeinde rausschauen. Gerade für Randregionen ist es nicht so einfach, Industrie anzusiedeln, die Wertschöpfung ist nicht so hoch und genauso wie früher man in den Bergen doch eine gewisse Entwicklung machen konnte, dank den Erträgen der Wasserkraft, kann man das auch mit den Erträgen der Windkraft machen. Natürlich, ich verstehe, dass man eine Windkraftanlage unschön finden kann, aber gesamt gesehen macht sie Sinn für die Versorgung und ökonomisch gesehen auf lokaler Ebene macht sie eigentlich auch Sinn. Also ich hoffe, ich bin ja nicht versprechend, aber ich hoffe, dass man doch es eigentlich in Richtung 6 Terawattstunden Wind kommt.
Bis in 2035 oder?
Ja, so groß in Ordnung. Ja, ich finde, man braucht das auch, weil dann gibt es 4 Terawattstunden im Winter und kombiniert mit der Sonnenenergie, die im Winter produziert wird, etwa 30%, und mit der Stauseeerhöhung, dann hat man wirklich eine viel bessere Situation für den Winter.
Das wäre meine nächste Frage. Reicht das dann bis 2035, um jetzt zuerst einmal das Winterproblem zu lösen?
Bis 35 reicht es, und quasi die erste Etappe ist das Ableben der aktuellen AKW. Bei Betznau könnte das relativ schnell kommen, weil die Anlage einfach alt ist. Ich weiß nicht, was Axpo plant, aber es kann auch ungeplant aussteigen, quasi wegen der Renterung. Das ist nicht so klar. Man muss längerfristig denken und längerfristig ist, das heißt, unter Einbezug der Dekarbonisierung der Industrie. Und genau. Das ist, ich glaube, und da braucht es schon mehr. Ich bin zum Schluss gekommen in meinem neuen Buch, dass man eigentlich die Winterversorgung und die Dekarbonisierung der Industrie zusammen betrachten soll.
Das ist aber dann, also dann braucht man noch mehr Strom natürlich. Oder?
Ja, aber, oder man hat eine, die Kernidee ist, ursprünglich oder in vielen Gedanken heißt es, wenn es zu viel Strom im Sommer gibt, macht man Wasserstoff, man speichert und man
Power
macht,
to X.
Ja, genau. Man nimmt den Strom, spaltet das Wasser, hat Wasserstoff, speichert das Wasserstoff und nutzt das Wasserstoff im Winter, um Strom wieder zu machen. Aber das bringt sehr viele Verluste. Und am Ende vom Strom zu Strom hat man 70% Verluste, genau, und 30% Ertrag ungefähr. Und das ist nicht super. Und ich glaube, es ist viel interessanter, genug Solar zu haben, ein bisschen mehr, dass man im Winter meistens genug Energie hat mit der Wasserkraft und eigentlich die Überschüsse vom Sommer für die Industrie brauchen, um Gas für die Industrie zu machen. Weil wenn Sie Eisen verschmelzen wollen oder Aluminium oder so, brauchen Sie entweder sehr viel Strom direkt oder Sie brauchen Gas. In gewissen Prozessen brauchen Sie zwingend Gas, können Sie nicht einmal mit Strom machen. Und für diese Menge der Industrie dort ist es, macht es eigentlich Sinn, dass man die Überschüsse vom Sommer relativ groß dimensioniert. Dann kann man diesen Gas machen und hat nur noch wenig Verluste von Strom zu Gas, aber nicht mehr die Verluste von Gas zu Strom. Mhm. Und damit hat man eine Gesamteffizienz, die höher ist. Und das macht relativ Sinn. Es macht auch eine Werthaltigkeit für den Stromüberschuss im Sommer. Mhm. Und ich glaube, das ist ein interessanter Weg.
Vor allem dann, wenn der Strompreis negativ ist, oder? Und das könnte er mit diesem Zubau werden. Ja. Die Chefin von Alpiq hat an einem Kongress hier in Bern gesagt, es könnte am Schluss eine Welt sein, in der 8-9 Monate pro Jahr negative Strompreise sind. Das finde ich wahnsinnig.
Ja. Völlig irre. Ja, es ist erstaunlich, aber es zeigt auch, es lässt sich einfach erklären, erneuerbaren Strom hat fixe Kosten, man muss am Anfang investieren, aber die Grenzkosten sind null. Der Wind bläst gratis, die Sonne scheint gratis.
Das fast Wasser. Null, ja.
Nein, die Grenzkosten.
Ja. Das Netz braucht es immer noch und so weiter, also die, und Abschreibungen und
aber
so.
Aber sind alles CapEx, das heißt, sind alles anfängliche Investitionen. Aber natürlich, wir haben jetzt eine Schweizer Betrachtung. Europaweit sieht es danach aus, dass es tendenziell eher im Winter Überschüsse geben wird, wegen dem Wind, weil der Wind sich stärker entwickelt und auch an der Atlantikküste ist der Wind stärker im Winter. Und das heißt, vielleicht wird es auch ein gewisser Ausgleich. Wir können mehr exportieren im Sommer. Sobald ein Sturm ist im Norden, können wir unser Stausee wieder auffüllen mit den Pumpen im Winter. Mhm. Und damit haben wir quasi noch mehr Flexibilität. Darum ist mir ein Stromabkommen sehr wichtig. Weil ich meine, am Handel gewinnen beide Seiten und wir erhöhen die gesamte Sicherheit eigentlich. Der Stromversorgung senken auch ein bisschen die Kosten. Das befreit nicht die Schweiz davon, genug zu investieren, um ungefähr sich selbst zu versorgen. Aber die Flexibilität und die Sicherheit sind schon größer, wenn man ein Abkommen hat.
Aber Sie sind eben für ein Stromabkommen. Sind Sie auch dafür, wenn man dann den Strommarkt liberalisieren muss? Wenn ich richtig in Erinnerung habe, Sie waren ganz jung hier als Nationalrat und haben gegen diese Vorlage gekämpft. 2000 und was war es? 2008 oder?
Ich war noch nicht da. Als es das Strommarktgesetzreferendum 2002 gab.
Ah, sogar zwei, Entschuldigung.
Und jetzt haben wir diese Lösung mit der Teilliberalisierung. Also offen gesagt, ich finde...
Wir wissen nicht, ob die EU da einverstanden ist.
Nein, aber ich finde, wenn es ein Stromabkommen gibt, ist es mit der Übernahme der europäischen Marktordnung. Und ich finde, die Liberalisierung ist eigentlich ein Nachteil, weil Strom ist eine Commodity, es muss für alle zugänglich zu einem fairen Preis. Nur gab es eine sehr positive Entwicklung. Am 15. Dezember 2023 hat die EU definitiv beschlossen, also genau wie unsere Differenzbereinigung, einfach zwischen drei Polen, zwischen genau. Parlament, Regierungen und Kommission, sie haben sich geeinigt auf eine Reform der Stromrichtlinie. Und seitdem ist es Pflicht für die Staaten, ein sogenanntes Universalangebot zu bringen, mit stabilen, sicheren Preisen zu machen. Und das ist eine riesige Chance für die Schweiz, weil dann können wir eigentlich, wenn wir das richtig interpretieren und ein bisschen schlau sind, aber ich glaube, das hat Albert Rösti vor, wenn man sein Verhandlungsmandat sieht für den Strom, es ist genau das, was er anstrebt, eigentlich eine Lösung, wo fast niemand auf den Markt geht und wo die Haushalte eine saubere, sichere Versorgung haben zu einem Preis, der okay ist. Mhm. Weil für die Haushalte, ehrlich gesagt, es ist völlig egal, ob die Energie 6 oder 8 Rappen ist, sie soll aber nicht auf 30 Rappen steigen. Das ist das für die Haushalte, das ist das Wesentliche. Bei Industriefirmen können schon 2 Rappen einen Unterschied machen, aber die Haushalte wollen vor Ausschlägen geschützt werden. Und gerade das ist das Ziel dieses neuen EU-Regimes. Es gibt quasi in der EU künftig Markt, also für diejenigen, die gerne auf dem Nattel am Nacht über den Strompreis spekulieren, quasi die gelben Mitglieder, vereinfachend gesagt.
Ja,
und dann gibt es die Normalos, die an dieser Universalversorgung gehen und sagen einfach, ich will einen sicheren Strompreis.
Ohne auch wenn er etwas höher ist.
Ja, und ich will, dass er sauber hergestellt ist und zuverlässig da ist. Und dann gibt es die Notversorgung für diejenigen, die aus dem Markt weggefallen sind, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel bei einem Anbieter, der pleite gegangen sind. Und diese müssen dann in diese Notversorgung. Und früher gab es in der EU eigentlich nur die Markt und die Notversorgung, aber nicht diesen Zwischenweg der Universalversorgung. Und der weitere Vorteil ist, es gibt viel Spielraum da, weil die Umsetzung ist noch unklar. Das heißt, wir können da wir müssen Spielraum nutzen und wir brauchen nicht die Musterschüler der Liberalisierung zu sein, sondern da gibt es einen Weg, wirklich den Abkommen, glaube ich, umzusetzen.
Jetzt haben Sie gesagt, eben die Versorgung muss sichergestellt sein. Sie glauben daran mit Strom von den Küsten, vom Wind, mit Solar und so, das gleicht sich dann irgendwie aus. Es wäre doch alles viel sicherer, wenn Sie AKWs haben, die Bandenergie unten drunter einfach fix Tag und Nacht liefern, dann gibt es immer genug Strom zu günstigen Preisen für alle.
Waren Sie eigentlich in der sowjetischen Propaganda für Ökonomie
zuständig?
Nein. Doch, wenn Sie das sagen, habe ich das Gefühl, es muss ein Konzern, ein Kombinat das ganze Strom herstellen.
In vielen Ländern unterschiedliche.
Nein, aber wenn man nüchtern betrachtet, es ist die Aufwertung von die erneuerbare Energie, das ist wie KMU am Markt. Es gibt sehr viele KMU, die gesamthaft eine Riesenleistung erbringen. Man braucht nicht alle KMU in einem System zu gießen und nur eine große Großtechnologie zu haben. Das kommt im Ergebnis, ist Dezentralität effizienter. Ich weiß nicht, wieso Sie unbedingt an großen Zentralen anhängen.
Weil die liefert. Oder die liefert immer 24 Stunden, wunderbar. Im Sommer muss es revidiert werden, aber dann haben wir kein Problem.
Außer wenn sie eine Panne hat, wie Leibstadt, jetzt in 2 Jahren, nicht im 16, 17 und vor 2 Jahren, hatte Leibstadt wieder einen mehrmonatigen Ausfall ungeplant, aus technischen Gründen. Und ich meine, nüchtern, sie brauchen Uran. Dort, wo sie es beschaffen, ist es immer schwierig, zum Beispiel Russland.
Australien gibt es auch.
Ja, aber begrenzt. Uran ist sowieso
begrenzt.
Nein, die USA hat auch große Beschaffungsschwierigkeiten aktuell. Deshalb haben sie kein Embargo auf russischem Uran verhängt, gerade weil sie vom russischen Uran abhängen, die Amerikaner. Das ist schon relativ krass. Aber sie haben die Uranbeschaffung, sie haben die Frage der Abfälle, die sie sicher während 100.000 Jahren betreuen müssen.
Das ist kein Problem. In Schweden gelöst, von Sozialdemokraten in Finnland gelöst, von Grünen.
Ich finde sie sehr optimistisch. Dann gibt es die Möglichkeit eines Unfalls, aber das haben wir schon das letzte Mal besprochen.
Genau.
Es ist nicht eine Restwahrscheinlichkeit, weil es gibt es gab immerhin 5 Kernschmelzer weltweit von bald 200 Reaktoren, die aufgehört haben. Also doch eine beachtliche Zahl. Und dann gibt es die Frage der militärischen Sicherheit. Das sieht man gerade in Saporitscha. Und letztlich in der Schweiz auch noch die ökonomische Frage. Es ist so teuer, AKW. Schauen wir in Frankreich, 19 Milliarden für diesen EPR, der immer noch nicht läuft. Angeblich sollte es bis Ende Frühling laufen. Also es bleiben nicht viele
Tage. Aber wenn wir von der Stange kaufen, ist es viel günstiger. Aber vielleicht kommt ja ein indirekter Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative. Da gibt es verschiedenste Gerüchte. Und es dreht sich alles ein bisschen über dieses Neubauverbot, das heute im Stromgesetz drin ist. Was haben Sie dagegen, wenn man das streicht?
Was ich dagegen habe, ist, inhaltlich bin ich gegen Atomkraft und finde ich sie für die Schweiz sehr ungeeignet. Aber aus all den Gründen, aber auch, es wird wieder einen Riesenstreit zur Atomkraft auslösen, aber am Ende wird doch nicht gebaut, weil die Hürden sind enorm. Sie brauchen dann, angenommen in 5 Jahren wird dieses Gegenvorschlag vom Volk akzeptiert, was ich nicht glaube, dann brauchen Sie 5 Jahre später das Atomsubventionsgesetz, weil es ist so teuer, die Atomkraft spricht von einer Preisgarantie über 80 Jahren. Das sei, was angestrebt wird, das ist extrem.
Aber das ist in der Energie halt so. Man investiert Milliarden und dann läuft...
Ja, aber selbst die Wasserkraft verlangt das nicht, obwohl ihre Anlagen langlebig sind. Mhm. Und dann gibt es die konkrete Planung. Die Frage ist, wo? Weil sie brauchen extrem viel Kühlungswasser für ein AKW. Das heißt, es braucht einen großen Fluss.
Also wo sie jetzt schon stehen.
Ja, sofern die Bevölkerung will. Und das gibt die dritte Volksabstimmung nach dem Aufgebot des Neubauverbot, nach dem Atomsubventionsgesetz, gibt noch die Rahmenbewilligung. Ich glaube, es ist, selbst wenn Sie möchten, ist es sehr unrealistisch. Und das ist der Grund, weshalb die Stromkonzerne an dem gar nicht interessiert sind, weil die finden das viel zu riskant, viel zu teuer.
Aber dann können Sie ja damit leben, wenn man das Technologieverbot, das Neubauverbot streicht, wenn Sie sowieso es für nicht realistisch erachten.
Ja, oder? Die Frage ist, was nutzt...
Wo ist diese Technikfeindlichkeit her? Wo kommt die her bei Ihnen?
Nicht jede Technik ist gut. Man macht auch Technologieassessment, man muss die verschiedenen Technologien anschauen, gewisse sind gut, gewisse sind nicht gut. Wir haben gerade von Vor- und Nachteilen von Alpine Solar gesehen und wir haben gesehen, es hat gewisse Vorteile und auch gewisse Nachteile. Und bei der Atomkraft finde ich die Nachteile sehr, sehr groß. Und jetzt hat man Technologien, die billiger sind, die skalierbar sind, man kann, die man in kleineren Mengen, jährlichen Mengen zersplittern kann und oder aufteilen kann und progressiv zubauen kann. Und man hat schon jetzt den Strom und nicht erst vielleicht in 35 Jahren. Das ist ein weiteres ökonomischer Vorteil. Und diese Atomdiskussion würde eigentlich extrem viel Energie binden und neue Konflikte schüren. Im Moment, wo wir jetzt gerade einen starken Konsens haben und eigentlich versuchen sollten, diesen Konsens jetzt umzusetzen, der aus der Volksabstimmung gekommen ist.
Haben Sie darum gesagt, das sei eine Scheindebatte?
Ein bisschen, finde ich, ja.
Ja. Und wenn eben das Verbot der Neubauten, eben das ist einfach eine zusätzliche Hürde, das haben Sie jetzt, also Sie haben ja eigentlich jetzt ja bestätigt, was die Atombefürworter sagen, es sind nur politische Hürden, die es eigentlich zu nehmen gibt, oder? Sie haben aufgezählt, wie viele Volksabstimmungen
es gibt. Und es gibt natürlich die ökonomische Hürde, dass es extrem teuer ist zu bauen. Und nirgends in einer Demokratie ist ein AKW billig zu bauen, nur wenn sie in einer Diktatur leben, wo sie über die Sicherheitsstandard hinwegsetzen können, können sie ein bisschen billiger bauen. Und selbst die Chinesen bauen nicht so billig. Eigentlich die AKW, dann gibt es eben die Frage des Unfallrisiko, der Abfälle, der Provenienz der AKW, der militärischen Provenienz des Uran und auch die Frage der militärischen Sicherheit. Ich glaube, die Nachteile sind gravierend von der aktuellen Technologie. Ich wehre mich nicht gegen Forschung. Da bin ich okay, dass man weiterhin forscht. Aber ich glaube, die herkömmliche AKW haben Grenzen. Und selbst die größten Promotoren der aktuellen AKW-Technik haben sie nur als Übergangstechnologie gesehen, wegen den Abfällen und wegen dem mangelnden Uran. Es ist eigentlich ein...
Aber Frankreich sieht immer noch ist immer noch das Rückgrat und man baut ja auch in Frankreich neue. In der Niederlande baut man wieder vier AKWs.
Gerade die Franzosen haben eine extrem einseitige Abhängigkeit an ihren AKW, die immer jeweils des gleichen Typus sind. Das heißt, wenn es ein Problem gibt...
Genau, muss man alle stillen.
Nein, es ist gerade...
Das ist der französische Zentralismus.
Er hat auch seine Grenzen, muss ich sagen.
Genau, das ist so. Ja, seine Grenzen hatte auch die Prämienentlastungsinitiative der SP. Wir müssen noch darüber reden,
ja.
Weil das wurde schweizweit abgelehnt, gar nicht unbedingt so knapp, 45% ja. In der Romandie wurde es angenommen. Und wir in der Deutschschweiz, man hat dann vom Röstigraben geredet und so. Was ist genau passiert? Was ist in der Diskussion, weil Sie sind viel in der Deutschschweiz, Sie lesen auch Deutschschweizer Zeitungen, Sie bekommen das mit. Was war dann anders? In der Deutschschweiz war von Anfang an eigentlich klar, diese Initiative löst das Problem nicht. Und in der Romandie hat man, glaube ich, anders diskutiert.
Boah, es gibt verschiedene Aspekte. In der Watt ist das schon umgesetzt. Das haben wir. Das heißt,
ja, und trotzdem sagt man ja, also diese Kantone zahlen alle sehr viel Prämienverbilligung.
Ja. Das Prämienniveau ist ein bisschen höher in der Westschweiz als in der Deutschschweiz, aber nicht mehr enorm viel, weil es ist viel gestiegen in den größeren Deutschschweizer Kantonen, ist das Prämienniveau
in den städtischen,
jetzt. In den großen Kantonen und so. Es ist nicht so erstaunlich. Und jetzt hat man das Schmerzniveau erreicht. Weil, ich meine, wenn Sie als vierköpfige Familie mit zwei Teenager dann bei 12.000 oder 15.000 Franken sind, ist es wirklich, ist es wirklich ziemlich unerträglich, wenn Sie nicht einen sehr komfortablen Einkommen haben. Und ich glaube, man ist näher an der Schmerzgrenze auch für den Mittelstand in der Westschweiz, aber es ist nur eine Frage von 3-4 Jahren, bis es auch so weit ist in der Deutschschweiz. Und darum habe ich auch gekämpft, dass man auch ja zur Mitte-Initiative sagt, weil man kann nicht nur dann Symptom lindern, wie die SP-Initiative wollte, nämlich
umverteilen.
Man muss auch die Ursachen angehen und das war die Mitte-Initiative. Sie war nicht perfekt und so, aber sie hätte eine starke Grundlage gegeben, um etwas zu machen. Aber die Tatsache, dass dieser Pakt möglich ist, nämlich Abfedern der hohen Prämien und vielleicht doch noch Eingreifen auf die Kosten, wir sind zwar gescheitert, aber die Politik hat schon gespürt, jetzt im Ständerat ist das Kostendämpfungspaket gar nicht so schlecht rausgekommen. Und ich meine, man hat endlich Sachen, die evident sind, beschlossen. Zum Beispiel, dass die totale Minuten, die ein Arzt verrechnen kann in einem Tag, auch irgendwie an der Dauer des Tages gemessen werden und dass man nicht in einem Tag mehr als 26 Stunden verrechnen kann, wie das manchmal geschieht. Aber 15 Stunden sind nicht die Ausnahme. Und wenn Sie in diesen 15 Stunden im Tarif noch die Amortisierung von Geräten von ihrer Praxis und die Amortisierung ist dafür aufkalibriert, dass sie normalerweise 8 Stunden am Tag arbeiten und nicht 15. Und wenn sie 15 verrechnen, streichen sie ein zweites Mal die Amortisierung der Geräte und machen sich einen anständigen Einkommen. Das sind Sachen, die einfach nicht mehr tolerierbar. Das untergräbt die Idee der Effizienz erstens und zweitens der Solidarität, die zugrunde einer Versicherung da ist. Und hier muss man schon eingreifen. Und mehr ist nicht besser.
Eigentlich. Aber man kann ja eingreifen. Also nirgends ist das Gesundheitswesen so etatistisch, so durchreguliert wie in der Romandie, wie in der Waadt. Ich meine, das Universitätsspital in Lausanne ist Teil der Kantonsverwaltung. Das gibt es, glaube ich, nirgends sonst in der Schweiz. Pierre-Yves Meyer hat als Gesundheitsdirektor alle Macht in seinen Händen gehabt und trotzdem ist es so teuer. Man könnte auch wirklich...
Ja, aber ein großer Unterschied ist, die Prämie ist fast wieder zum Durchschnitt gekommen, weil Meyer den Globalbudget durchgesetzt hat. Der Anteil, der von den Kantonen bezahlt wird, kann entweder gemäß Anteil an die DRG...
Genau.
Quasi
55%.
Genau, gemäß Diagnose, die gestellt wird, oder er kann plafoniert werden. Genf, Tessin und Waadt haben plafoniert. Und das erklärt, dass man diese Entwicklung dämpfen konnte, schafft auch eine gewisse finanzielle Schwierigkeiten bei den Spitälern, weil sie nicht so begeistert ist. Aber es macht schon Sinn. Es zwingt alle Akteure ein bisschen effizient zu sein. Die Gesundheit wird nicht besser, der Bevölkerung wird nicht besser, wenn das Gesundheitssystem ein Selbstbedienungsladen ist.
Ja, das bedingt dann aber, dass auch Leistungserbringer und die Patienten auf etwas verzichten.
Ja, und sich auch besser organisieren und ein bisschen aufpassen, Überschüssiges nicht zu bestellen. Ein ganz wichtiger Punkt ist der elektronische Patientendossier. Wenn Sie etwas machen wollen, spannend, machen Sie eine Reise nach Estland. Dort ist es sehr interessant organisiert.
Das ist einfach der Gläserne, alle wissen dann, nicht alle, aber viele wissen dann, was Roger Nordmann für Probleme hat.
Nein, eben nicht, das ist total spannend. Die Ärzte dürfen nur Papierkarten über ihre Patienten haben. Es gibt nur ein elektronisches System, ihre Daten sind nicht gestreut in 50 schlecht überwachte Systemen, die nicht geschützt sind, aber Sie können als Patient sagen, diese Krankheit und dieses Event und dieser Kontakt zu diesem Psychiater oder diese Abtreibung will ich versteckt haben in meinem Dossier und ich versperre das und ich falls ich will, dass ein Arzt konkret diesen Aspekt sieht, bedarf meiner expliziten Zustimmung. Mhm. Aber die Daten sind einmal sichert und im Unfallfall hat man wenigstens die Grunddaten sofort da. Und es gibt etwas ganz Spannendes.
Das funktioniert bei uns nicht.
Und sind wir dummer als Estland?
Seit 4 Jahren sollte man das haben, aber die Kantone bringen das nicht hin.
Ja, aber das ist gerade ein
typisch Grund, der Staat kann das nicht. Der Staat kann das nicht.
Aber es gibt noch einen spannenden Aspekt, datenschutzmäßig. Dort in Estland, für jeden Einblick in dem Dossier gibt es einen Eintrag. Mhm. Automatisch. Also wenn Sie Pfleger sind und mein Dossier anschauen, steht, Föysi hat Ihren Dossier am so und so viel um diese Stunde gesehen. Und dann merkt man, oh, was hat Föysi mein Dossier angeschaut? Und wenn Sie nicht berechtigt sind, dann werden Sie auch dafür bestraft. Und durch dieses System, es ist extrem schützend. Sie haben auch die Ordonnance, also zur Apotheke.
Aufträge,
Einfach dort ist es auch elektronisch. Und das hat die Fehlerquote von 10% auf 0 gebracht. Und solche Sachen, das sind schon, und es vermeidet, dass man Analysen wieder macht, die man vor 2 Monaten gemacht hat und so. Das ist schon die Grundlage der Effizienz. Da muss man schon vorwärts machen.
Da bin ich ja bei Ihnen. Aber die SP macht etwas ganz anderes. Sie haben jetzt mit einer ideologischen Umverteilungsinitiative verloren. Und jetzt kommen Sie schon mit der nächsten, mit der Einheitskasseninitiative. Warum nur noch solche ideologischen Projekte statt dieser Pragmatismus, wie Sie ihn jetzt gerade...
Aber ich finde, es ist lustig, weil gerade Estland hat eine Einheitskasse. Es funktioniert sehr effizient, weil sie eine Einheitskasse haben und es erlaubt, die Missbrauchfälle viel besser aufzudecken. Aber das Interessante am neuen Projekt ist, dass wir sagen, okay, wir verstehen, dass die Appenzeller das Gefühl haben, dass die Genfer mehr kosten. Die genau. Appenzeller machen ihre Kasse und die Genfer ihre Kasse. Also eine kantonale Kasse. Aber das erlaubt dann doch, die Missbräuche viel besser zu entdecken. Das könnte unter Umständen auch kantonale Tarife erlauben, und das würde vor allem dieses Zirkus, dass die Leute von einer Kasse zur anderen gehen, dann ist die neue Kasse, die mehr Leute empfangen hat, plötzlich in Unterdeckung, muss dann als nächstes Jahr die Tarife erhöhen, damit sie die Reserve wieder aufbauen kann, dann ist sie weniger attraktiv, dann gehen die Leute weg, dann hat diese Kasse zu viele Reserven, dafür eine andere zu wenig Reserven.
Das ist Wettbewerb, Sie sind Ökonom. Dieser Wettbewerb ist sinnvoll. Nein,
das ist Scheinwettbewerb.
Nein.
Sie, Wettbewerb, wenn Sie im Sportladen gehen und 15 Skischuhe haben.
Genau.
Von unterschiedlichen Fabrikanten.
Jetzt habe ich 120 Kassen.
Aber ihr habt die gleiche Leistung.
Mhm. Unterschiedliche Verwaltungskosten.
Ja, aber geringfügig. Das Einzige, was den Unterschied macht, ist, ob gerade viele Leute gekommen sind und man die Reserven aufbauen muss, oder umgekehrt, ob diese Kasse plötzlich zu viele Reserven und ein, zwei Jahren weniger erhöhen kann. Das ist absurd. Das ist nur ein Artefakt, ein Pseudo-Wettbewerb. Und wenn Sie die Kostenlinie anschauen, die Kostenlinie steigt absolut regelmäßig. Mhm. Ja, wirklich sehr, sehr konstant. Aber die Tarife der Kasse machen immer so um diese Linie. Weil ein Jahr wird zu wenig justiert, das nächste Mal zu viel und so. Und das macht ein Zirkus. Die verschiedenen Kassen haben unterschiedliche Entwicklungen, aber folgen nicht linear. Und das hat eigentlich für eine Rechnungsstellung eigentlich keinen Sinn. Zunehmend gibt es elektronische Systeme. Und eigentlich, sind die gleichen elektronischen Systeme auf mehreren Kassen verteilt. Das bringt sehr wenig. Plus letzter Punkt. Es gibt einen riesen Anreiz, Risikoselektion über die Zusatzversicherungen zu bringen oder spezielle Verträge mit Spitälern über die Zusatzversicherungen. Und eigentlich sollte man die Grund- und die Zusatzversicherung sauber trennen. Das wäre viel gerechter. Komfort kann man sich über die Zusatzversicherung leisten. Das ist okay, aber das hätte keinen Einfluss auf die Grundversicherung. Und das wären die diversen Vorteile von kantonalen Einheitskassen.
Aber warum
es löst die Frage, es löst die Frage
der
nicht.
Der Kosten löst es eben nicht.
Nein, der, also schon ein bisschen die administrative Kosten. Die Missbräuche sind viel sichtbarer für die Kassen. Weil jetzt kann eine Kasse, ich merke schon, ein Chirurg verrechnet schon ein bisschen viel. Aber ob es auch so ist oder ein Zufall, dass er plötzlich viele Versicherte von mir hat als Kasse, das weiß ich nicht. Und darum ist es auch sehr schwierig für die Kassen zu...
Es ist doch schwierig, weil man ihnen die Kompetenzen nicht gibt. Oder?
Nein,
und, auch das Produkt ist auch nur gleich, weil die Kassen die Freiheit nicht haben, neue Produkte zu entwerfen. Andere Haushaltsmodelle mit größeren Unterschieden. Machen wir mehr Freiheit für die Kassen? Das wollen sie einfach irgendwie nicht. Aus ideologischen Gründen.
Der Punkt ist einfach, solange es den Leuten gut geht, entsolidarisieren sie sich gerne, nehmen billige Versicherungen. Und sobald sie einen gesundheitlichen Problem haben, wollen sie doch noch die beste Pflege.
Und das ist auch menschlich. So.
Das ist menschlich, völlig klar, das ist menschlich. Aber das führt am Ende dazu, dass irgendwie die Kosten doch solidarisiert werden. Weil wenn Sie
das wollen Sie ja.
Es ist nicht, dass ich will, aber ich merke einfach, wenn Sie eine kleine Knieoperation haben, gehen Sie gerne in eine Privatklinik. Und wenn Sie einen schwierigen Krebs haben, gehen Sie im Unispital und sind froh, dass Sie dort die beste Pflege kriegen. Das verstehe ich, es ist menschlich. Und es ist auch sinnvoll, dass man nicht überall komplexe Krebse pflegt, sondern nur in Top-Spitälern. Und damit ist man bei einem anderen Punkt. Es bräuchte vielleicht eine eidgenössische Spitalplanung. Wir haben.
Gibt es immer mehr Vorstöße?
Und ich finde.
Aus bürgerlicher Seite sogar, GLP habe ich gesehen, FDPler unterstützen das sogar.
Ja,
wie ich die sage, Kantone haben versagt.
Für die Kantone ist das fast ein Ding des Unmöglichen. Einzelne große Kantone gönnen es, und auch in Zürich hat man gesehen, dass es nicht so einfach ist. Ich frage mich da langsam, ob wenigstens für die Top-Spezialität, quasi für die
hochspezialisierte Medizin.
Ob es nicht Sinn macht, wirklich eine eidgenössische Planung zu haben. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so ein Spezialist wie in der Energie. Also ich sage Ihnen das, ich bin nicht so wasserdicht wie in der Energie in diesem Feld. Ehrlich gesagt, Sie haben mich jetzt auf einem Glatteis gebracht, wo ich nicht so gut bin.
Ja. Roger Nordmann, vielen Dank trotzdem, dass wir über auch Themen diskutieren können, die nicht Ihr Spezialgebiet sind. Das spricht für Sie. Danke vielmals für das Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Bitte einen Daumen nach oben lassen, einen Kommentar hinterlassen. Mir schreiben, wenn Sie ein Feedback haben, auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und nächste Woche wieder einschalten für das nächste Feusi Federal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Merci.
À la prochaine.